Was ist postdigitale Faschisierung? Teil 1. Faschismus definieren. Seit einiger Zeit wird wieder breiter über Begriffe von Faschismus diskutiert, die gesellschaftlichen und insbesondere medialen Entwicklungen standhält. Monatlich erscheinen neue Bücher, Beiträge und Diagnosen. Erst kürzlich ist ein neuer Band zu Faschismustheorien von Morten Paul erschienen. In der Einleitung weist Paul mit Bezug auf Ernest Mandel darauf hin, dass die Theorien des Faschismus immer zeitgleich zu gesellschaftlichen Faschisierungserfahrungen auftauchen. Die Theorien, die Faschismus zu begreifen und zu kritisieren versuchen, sind also auch in den historischen Faschismen schon Symptome der Faschisierungserfahrungen, in denen sie entwickelt werden. Auch Patrick Eidenhoffe hat kürzlich einige historische Faschismustheorien aus den 20er und 30er Jahren wiedergelesen und festgestellt, etwa bei Lukács Ende der 20er Jahre, dass diese bereits den aufkommenden Faschismus als Faschisierung bezeichnen. Faschismus vollzieht sich also immer als ein Prozess, als Faschisierung. Faschismustheorien und Begriffe sind sozusagen Coping-Strategien, um situierte zeitgeschichtliche Erfahrungen überhaupt mitteilbar zu machen. Aus der Geschichte wissen wir, dass dieser Schub an Versuchen, die Faschisierung zu verstehen, die gesellschaftlich erfahren wird, überhaupt nicht dazu führt, den Faschisierungen zu widerstehen oder sie erfolgreich zu bekämpfen. Es ist also nicht so, dass wir sicher sein könnten, dass gute Faschismustheorien uns im Widerstand gegen Faschisierung notwendig helfen würden. Nachdenken allein, Verstehen allein, reine Theorie ermöglicht offenbar noch keinen Widerstand. Dass wir uns also zu dieser Vortragsreihe im Nordpol treffen, ist wichtig, nicht nur um die Faschisierungsprozesse, in denen wir stehen, besser zu verstehen, sondern vor allem, um Erfahrungen auszutauschen und Räume zu erhalten, in denen wir uns überhaupt versammeln, verbinden und organisieren, streiten und einigen können. Das Wegbrechen von unabhängigen Räumen, die selbst gestaltet werden können, nimmt uns genau die sozialen Infrastrukturen, die wir brauchen, um diese laufenden Faschisierungsprozesse durchzustehen und Widerstand organisieren zu können. Unsere Vortragsreihe hier steht also eigentlich unter einem doppelten Anspruch. Wir wollen besser verstehen, in welchen Faschisierungsprozessen wir gerade stecken, und wir wollen sie kritisieren lernen. Dabei gehen wir davon aus, dass die Faschisierung gegenwärtig sehr viel zu tun hat mit den gesellschaftlichen Effekten digitaler Medien. Das ist eine These, die der Veranstaltungsreihe zugrunde liegt. Gleichzeitig wissen wir alle, dass Faschismus weder heute noch in historischen Formen ein reiner Medieneffekt ist, sondern in erster Linie eine gesellschaftliche Problemlage, die von Medien mitgestaltet wird. Deswegen gehen wir davon aus, dass wir das Zusammenspiel von gesellschaftlichen Prozessen, medialen Entwicklungen, ökonomischen Interessen und sozialen Fragen in den Blick bekommen müssen. Gleichzeitig wollen wir uns aber auch für eigene soziale Infrastrukturen einsetzen. Wir haben hier im Nordpol und auch mit befreundeten weiteren Räumen in der Dortmunder Nordstadt wie dem Sozialökologischen Zentrum, dem Langen August, dem Rekorder, dem Black Pigeon, dem Casino, dem Freilicht Nord, dem Taranta Babu, dem offenen Zentrum einige Räume erkämpft, die nicht kommerziell sind und unabhängig erhalten werden. Es sind solche Räume, die die entscheidenden Infrastrukturen bilden in einem sich intensivierenden Prozess der Faschisierung, in welchem Spaltungen und Segregationen nach innen und außen vorangetrieben werden, ebenso wie die Ungleichheit der Zugänge zur Fürsorge, sozialer Sicherheit sich verstärken, bis hin zu ungesicherten Überlebensmöglichkeiten. Und so ein System von Repression, Strafen und Kriminalisierung, die Aufteilung in gesellschaftliche Klassen von wenigen Privilegierten und vielen, deren Leben weniger zählen, stabilisiert. Aber auch digitale Infrastrukturen sind soziale Infrastrukturen. Daher werden sich die verschiedenen Beiträge in dieser Reihe mit unterschiedlichen Schwerpunkten beschäftigen, auch mit technischen Infrastrukturen, mit der Kritik von sogenannter künstlicher Intelligenz, von digitalen Plattformen, Tech-Faschismen und ihren politischen Ökonomien. Wir werden auch versuchen, Alternativen aufzuzeigen, um uns in digitalen Räumen nicht vollständig von volatilen Marktinteressen, opportunen politischen Programmen und reaktionären Ideologien abhängig zu machen. Dieser Beitrag ist im Folgenden sicher erstmal ein theoretischer Beitrag. Was Theorie leisten kann, ist begrenzt, aber es ist auch nicht nichts. Ich glaube, dass wir schon Begriffe und Definitionen brauchen, selbst wenn wir nicht mit ihnen einverstanden sind. Begriffe können mindestens zwei Dinge leisten. Ein Faschismusbegriff kann eine Problemlage beschreiben. Ich denke, Begriffe folgen dem sinnvollen Anspruch, etwas mitteilbar zu machen, und zwar insbesondere Erfahrungen. Wie kann ich versuchen, eine Reihe von Erfahrungen so zu benennen, dass sie besprechbar und also auch sozial mitteilbar wird. Begriffe sind also soziale Werkzeuge. Die zweite Ebene ist, dass Begriffe, weil sie Probleme benennbar machen, die Voraussetzung bilden, diese zu lösen. Als Werkzeuge werden sie so erfunden, dass sie ein bestimmtes Problem lösen können. In diesem Sinn bringe ich im Folgenden einige neue Begriffe von Faschismus in die Diskussion. Sinnvolle Werkzeuge werden sie allerdings nur, wenn sie uns helfen, Erfahrungen mitteilbar zu machen, sodass wir mittels Begriffen eine Praxis entwickeln können. Dieser Tage erscheinen so viele Faschismus-Definitionen und Diskussionsbeiträge, dass ich eine Auswahl treffen musste. Den Fokus habe ich auf einen Strang neuerer Faschismustheorien kritischer Theorie gelegt, die aus den Archiven klassischer kritischer Theorie lernen und Faschismus als Effekt kapitalistischer Gesellschaftsordnung verstehen. Ich hoffe, es wird gleich ein bisschen klarer, warum das so ist. Diese Debatte verbindet eine Kritik politischer Ökonomie, aber immer mehr mit abolitionistischen Fragen, also mit einer sehr grundsätzlichen Gewaltkritik, die sich dafür interessiert, gewaltlosere, gerechtere, pluralere gesellschaftliche Formen auszubilden. In dieser Debatte werden die Kontinuitäten zwischen historischen Kolonialismen und historischen Faschismen bis in die Gegenwart hervorgehoben. So wird besser verständlich, warum wir eine Zeit erleben, in der die Krisen nach innen, diverse innere Faschisierungsprozesse, gekoppelt sind an diverse und immer wieder neue neoimperiale und neokoloniale Kriege, ebenso wie Geschäftsmodelle. Faschismus, das ist ganz wichtig, ist nicht der Gegenspieler liberaler Demokratie. Vielmehr lassen sich liberale Ansätze in der Faschismuskritik den kritischen Ansätzen gegenüberstellen. Während in liberaler Perspektive Faschismus als Bedrohung einer existierenden, offenen Gesellschaft betrachtet wird, würde ich aus der Perspektive kritischer Theorie bestreiten, dass es diese offene Gesellschaft überhaupt gibt. Liberale Ansätze gehen tendenziell davon aus, dass Faschismus als Phänomen der Ränder erscheint, die eine demokratische Mitte bedrohen. Die Vorstellung, Faschismus bedrohe die demokratische Mitte, erscheint mitunter als falsches Versprechen, mitunter als eine gesetzte, unhinterfragte Norm oder als konservatives Instrument. Insbesondere wenn staatliche Ermittlungsbehörden wie der Verfassungsschutz davon ausgehen, dass Faschismus als Extremismus zu verstehen sei, der die demokratische Mitte von den Rändern her bedrohe, wird der Einsatz kritischer Theorien als Gewaltkritik verständlich, denn Faschismus kommt aus der Mitte der Gesellschaft. Nur dann kann man überhaupt sinnvoll von Faschisierung sprechen. Die Extremismustheorie ist vielmehr ein Instrument der bürgerlichen Konstruktion einer vermeintlich demokratischen Mitte, die sich in einem Parteienangebot zeigt, das sich in den Spektren politischen Handelns immer weniger von neofaschistischen Bewegungsparteien trennscharf unterscheiden lässt. Haben wir aus linker Perspektive lange wesentliche normative Grundlagen liberaler Politik kritisiert, scheint es mir in der Gegenwart, dass angesichts der Lage, in der wir uns befinden, das schon obsolet geworden ist. Faschismusdefinitionen sind notorisch umstritten. Der britische Historiker Ian Kershaw hat es einmal so beschrieben: Faschismus zu definieren hat etwas vom Versuch, einen Pudding an die Wand zu nageln. Und obwohl es sich um ein Unterfangen mit hohem Potenzial zu scheitern handelt, bin ich trotzdem sicher, dass wir nicht aufgeben sollten, uns um Begriffe von Faschismus zu bemühen und zu streiten. Eva von Redekers kürzlich unter dem Titel »Dieser Drang nach Härte« erschienene philosophische Faschismuskritik macht deutlich, dass wir Begriffe brauchen. Das entlarvende Modell antifaschistischer Kritik, das bloße Suchen nach punktuellen Entsprechungen zum Original aus den 1930er Jahren, ist auch deshalb obsolet geworden, weil es zu schnell gelingt. Wir befinden uns im Land der Täter. Irgendwas findet man immer. Und mitunter scheint es, dass in jeder polarisierenden Auseinandersetzung ein Regress einsetzt, bei dem alle Seiten bei Hitler landen. ImpfgegnerInnen befürworten angeblich Euthanasie. Oder Lauterbach ist Mengele. Entweder ist Putin Hitler oder der ukrainische Nationalismus faschistisch. Palästina-AktivistInnen werden zu Hitlers Wiedergängern erklärt oder Israelis zu Nazis stilisiert. Alte, weiße Männer kann man auf eine Weise sagen, die den so Adressierten schon halb im SS-Mantel dastehen lässt. Wütende FeministInnen werden allerdings selbst Feminazis genannt. Die Fossilindustrie treibe uns in einen Holocaust nie dagewesenen Ausmaßes. Diese unendlichen Analogien verlieren ihre Kontexte. Die Bilder, die Redeker hier aufsteigen lässt, sind Memes. Es sind Rhetoriken, die keine Analogien mehr sein können, weil sie keinen Vergleich mehr leisten, keinen Anfang und kein Ende haben. Es sind Rhetoriken, die immer schon zitiert, kopiert, mutiert sind, die ansteckend zirkulieren, sich verbreiten, die von allen angeeignet sind und niemandem gehören. Hier wird deutlich, was ein entscheidender Anlass für unsere Vortragsreihe ist. Die Veränderung medialer Bedingungen bedingt auch die Erscheinungsform des Faschismus. Waren bestimmte Bilder lange zuverlässige Codes, mit denen sich rechte Gewalt identifizieren ließ, Schnürsenkel, Kleidungsmarken, schwarze Sonnen, sind diese zwar keinesfalls verschwunden, sondern vielmehr überall. Sie sind Popkultur geworden. Und andererseits verwandeln sie sich unablässig in andere Bilder, Töne, Zeichen. Und wir haben schon Gigi D'Agostino im Ohr. Oder Bilder im Kopf von den Studio Ghibli-Memes, die das Weiße Haus zwischendurch gepostet hat, oder derartiges. Also erkennen wir Faschismus nicht mehr zuverlässig an bestimmten Codes, Bildern oder Zeichen. In einer digitalen medialen Massenkultur, die Bilder automatisiert hervortreibt und unablässig rekrutiert, mit mitunter unabsehbaren Effekten in einer Welt, in dem ausgerechnet AI-Slop zum Katalysator faschistischer Propaganda wird zu Slopaganda, wird klar, dass die Möglichkeit, Faschismus aus der Perspektive der totalen Handlungsmacht der wenigen Mächtigen und ihrer Ideologie zu schreiben, zwar verführerisch ist, wir hören doch gerne die Peter Thiel-Story, aber auch ziemlich überkommen. Selbstverständlich gibt es diese mächtigen Tech-Oligarchen und ihre Geschäftsmodelle vermarkten sich hervorragend mittels faschistischer Träume. Aber sie tun dies, wie jüngst Morten Paul und Sara dos Santos Bros unter dem Begriff Convenience-Fascism diskutiert haben, mittels einer Massenkultur, in der wir es genießen, von algorithmisch kuratierten Aufmerksamkeitsmärkten entfremdet zu werden. Slopaganda ist dann nur die Fluchtlinie einer Subjektivierungsform, die seit ungefähr 15 Jahren daran arbeitet, uns systematisch affektiv aneignen zu lassen, und wir haben gelernt, das zu genießen. Wie sollen also Faschismusdefinitionen, die auf einer Liste von Merkmalen oder auf einer Liste von bestimmten Codes basieren, funktionieren in einer gesellschaftlichen Situation, in der die Faschisierung mimifiziert ist? Zunächst einmal sind viele historische Faschismusdefinitionen durchaus instruktiv und hilfreich. Es ist auf keinen Fall sinnlos, sich mit historischen Definitionen zu beschäftigen. Sie haben viele ideologische Elemente in den Blick gekriegt, die erstaunlicherweise bis in die Gegenwart reichen. So geht Faschismus immer mit Nationalismus einher und dieser Nationalismus braucht irgendeinen Mythos des Volkes bzw. eines geschlossenen Kollektivs, das gereinigt, erlöst, befreit werden müsse. Dieses Volk oder dieses spezifische Kollektiv ist in irgendeiner Weise bevorrechtet. Darüber wird ein systemisches Gewaltprinzip gerechtfertigt. Faschismus braucht außerdem männlich vergeschlechtlichte Führerfiguren und eine Menge an FeindInnen. Es braucht Phantasmen der Größe und der Auslöschung. Es braucht Mittel und Techniken. Ich habe eine vorläufige, einfache Definition. Sie hat von Christian Fuchs' Arbeit zu digitalem Kapitalismus gelernt, der systematisch wichtige Positionen der klassischen kritischen Theorie, insbesondere der Frankfurter Schule, wiedergelesen hat, wie Adorno, Horkheimer, Neumann, Postone, aber auch HistorikerInnen wie Kershaw, Griffin und Paxton. Faschismus erscheint als Feld heterogener, sozialer, politischer und medialer Bewegungen, deren Ideologien der Ungleichheit und Gewaltorientierung, des Völkischen und der Vormacht, nationaler Reinheit und Wiedergeburt in den Vordergrund tritt, deren Strategien und Organisationen wesentlich an medialtechnische Bedingungen geknüpft sind und deren systemische Funktion innerhalb einer kapitalistischen Gesellschaftsordnung darin besteht, die Rolle von Klasse und Kapital in gesellschaftlichen Problemen mittels rassialisierter und vergeschlechtlichter bzw. differenziell markierter Sündenböcke zu verdecken. Diese vorläufige Definition bringt alle Probleme ein, die lange schon sinnvollerweise kritisiert werden. Wenn wir eine Liste an Merkmalen zusammenstellen, wie ÄrztInnen die Symptome in der Anamnese zählen, um eine Krankheit zu bestimmen, dann kann uns die Diagnose des konkreten Phänomens, das wir vor uns haben, wegrutschen. Das wissen auch ÄrztInnen. Das macht aber diese Listen noch nicht sinnlos. Diese an historischen Faschismen erprobten Definitionen sind mehr ein Erfahrungswissen, das wir brauchen können. Mit diesem erscheint etwa die geteilte Liebe weißer Arbeiter im US-amerikanischen Rust Belt und brauner Exil-KubanerInnen zum Reality-TV-Star Trump und seinen Freunden von Oligarchen, Tech-Faschisten und Gewaltverbrechern gar nicht mehr so widersprüchlich. Und wir wissen auch, dass zwischen Gelsenkirchen und Lausitz ähnlich paradoxe rechte Gefühle geschürt werden, sowie, dass diese kein Privileg des globalen Nordens sind. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen, aber ich würde mich freuen, wenn wir in dieser Reihe auch Beiträge zu China und Indien finden könnten. Diese vorläufige und heuristische Definition löst also auf gar keinen Fall das Problem, dass wir besser verstehen lernen müssen, in welcher Situation wir uns jetzt befinden und wie das Verhältnis von Medien und Faschisierung adäquat beschrieben werden kann. Ich würde aber sagen, dass Faschismus ein bis in die Gegenwart ideologisch erstaunlich stabiles Phänomen ist. Vielleicht ist Faschismus von einem seltsamen identitären Wiederholungszwang beherrscht. Die Herausforderung besteht vielmehr darin, die Wirkweisen, Effekte, die operativen Formen der Gegenwart zu beschreiben. Abolitionistische Perspektiven auf Faschismuskritik. Eva von Redeker schreibt: Die Opfer des Faschismus sind zwar austauschbar, aber nicht beliebig. Es sind, darauf verweisen Vanessa Thompson und Daniel Leuk in einem wichtigen neuen Beitrag, immer rassialisierte, MigrantInnen, Geflüchtete, Arme und Prekarisierte, Frauen und trans- und queere Menschen. Das Gewaltprinzip im Faschismus basiert also darauf, dass systemisch Sündenböcke konstruiert werden, die als Bedrohung erscheinen, die ausgebürgert, ausgesondert werden oder schlicht als Überflüssige erscheinen. Für diesen Terror, der auf einem Freund-Feind-Schema basiert, ist in Geschichte wie Gegenwart wichtig, dass er auf dem Prinzip basiert, dass wenige darauf hoffen, dass sie privilegiert bleiben und die Gewalt immer nur die anderen treffen würde. Genau über dieses Prinzip erhält sich Faschismus, dass einige gegen jede Realität darauf hoffen, sich davon zu überzeugen suchen, dass es sie selbst nicht treffen werde, dass sie die Gleichen unter Ungleichen seien, dass sie geschützt würden, dass sie die Nation seien, während die Kategorien, nach denen ausgesondert wird, offensichtlich flexibel sind und die Gewalt einige sicher trifft, aber ihr Terror darauf basiert, alle treffen zu können. Ich nenne den Terror, auf dem Faschismen beruhen, differenzielle Gewalt. Diese differenzielle Gewalt, die also unterscheidet, nach welcher manche mehr und andere weniger wert sind, ist keinesfalls ein Alleinstellungsmerkmal von Faschismen. Aber es gibt meines Erachtens keinen Faschismus, der ohne differenzielle Gewalt auskommt. So gesehen, also in gewaltkritischer Perspektive, wird deutlich, dass schwarze, radikale Faschismuskritik entscheidend dazu beiträgt, besser zu verstehen, dass die Geschichte von Faschismus als eine Geschichte systematischer Ausbeutung, Entrechtung, massenhafter Vernichtung und Verdinglichung von Menschen auf keinen Fall vor 100 Jahren in Europa beginnt, sondern mindestens mit dem modernen Handel mit versklavten Menschen ab dem 16. Jahrhundert. Der Kolonialismus hat dem Faschismus den Weg geebnet. Alberto Toscano, dessen Begriff des Spätfaschismus in den letzten Jahren intensiv diskutiert worden ist, betont, dass sich Faschismus entlang gewachsener Achsen der Ungleichheit wie Race, Geschlecht, Sexualität und ich würde Klasse und Behinderung hinzufügen, entfaltet. Dabei ist Toscanos Einsatz zu zeigen, Zitat Toscano, wie uns die Schriften inhaftierter schwarzer RevolutionärInnen in den USA zeigen, können politische Ordnungen, die weithin als liberal und demokratisch gelten, Institutionen beherbergen, die in einer Art rassistischen Doppelung des Staates für weite Teile der Bevölkerung ein Herrschafts- und Terrorregime darstellen. Das bedeutet, dass sowohl im Hinblick auf ihre Ursachen wie auch auf ihre Strategien Abolitionismus und zeitgenössischer Antifaschismus nicht voneinander zu trennen sind. Hier kommt Toscano noch einmal auf die dezidiert liberalismuskritische Perspektive, die ich eingangs erwähnt habe, zurück. Schwarze Kritik hat immer hervorgehoben, dass die Geschichte der Sklaverei in den Gefängnissen, Armenvierteln, Diskriminierungs- und Unterdrückungsstrukturen demokratisch verfasster Staaten nachlebt. Diese systematischen Ungleichheiten, die auch liberale Ordnungen ausprägen, bilden die Bedingungen, die Faschismus ausbeuten kann. Kapitalismus hat ein, Zitat Toscano, angeborenes Potenzial für gewaltsames Krisenmanagement. In diesem Sinn erscheint Faschismus als Prozess wie Potenzial, also Faschisierung als ein Potenzial, das kapitalistischen Gesellschaftsordnungen innewohnt. Vanessa Thompson und Daniel Leuk haben kürzlich mit dem Begriff des Surplus Fascism vorgeschlagen, an der marxistischen Kategorie der relativen Überschussbevölkerung festzuhalten, um in den Blick zu kriegen, dass transnational immer mehr Massen an Überflüssigen systematisch produziert werden. Faschisierung ist in diesem Sinn die, Zitat, ökonomische, politische und affektive Antwort, auf ein Gewaltverhältnis, das systemisch auf die Produktion von Überflüssigen angewiesen ist, das also in Verhältnissen eines Ausbeutungssystems entsteht. So perspektiviert kann Faschismuskritik zu einer intersektionalen und transnationalen Analyse beitragen, die faschisierende Effekte europäischer Migrationspolitik und postwohlfahrtsstaatlicher Verarmungspolitik ins Verhältnis zu den totalitären Systemen, etwa im Iran, der Türkei, Russland setzt, die bereits je große Teile ihrer Bevölkerung als überflüssig konstituieren, indem sie flexible Figuren der anderen erschaffen, die je als Bedrohung erscheinen, queeres Leben, arme Leben, widerständige Leben. Auch Eva von Redekers Faschismuskritik bezieht sich in ihrem zentralen Begriff auf den Zusammenhang von Kolonialismus und Kapitalismus, indem Eva von Redeker davon ausgeht, dass, Zitat, was den Faschismus im Kern ausmacht, ist, dass er den Exzess dessen zelebriert, was schon in der bürgerlichen Gesellschaft heilig ist, das Eigentum. Es ist ein Exzess, weil absolute Verfügung gelten soll. Zitat Ende. Verfügung über Dinge, Menschen und Ressourcen. Postdigitaler Tech-Faschismus? Diese neueren Analysen sind aus meiner Sicht sehr hilfreich, aber vielleicht habt ihr es bemerkt, sie sprechen gar nicht so viel über Medien. Am Schluss versuche ich noch einmal das Versprechen einzuhalten und darauf zurückzukommen, dass Faschisierung zeitgenössisch ein postdigitaler Prozess ist. Wie hängen diese Entwicklungen mit digitalen Medienkulturen zusammen? Wie lässt sich das Verhältnis von Faschisierung, differenzieller Gewalt und digitalen Kulturen beschreiben, analysieren, kritisieren und verändern? Und was überhaupt heißt postdigital? Was postdigital heißt, lässt sich glücklicherweise sehr leicht erklären. Das ist auch einfach ein heuristischer Begriff. Und ich beziehe mich auf eine Definition von KollegInnen Julia B., Jenny Eichelmann, Kat Köppert und mir, nach welcher digitale Dynamiken sich auf alle gesellschaftlichen Bereiche ausdehnen. Sie lassen sich von alltäglichen Bereichen nicht mehr unterscheiden. Der Begriff digitaler Faschismus macht im Grunde ein falsches Versprechen, nämlich, dass die FaschistInnen im Internet seien. Sind sie ja aber nicht. Sie sind überall. Sonst wären Gegenmaßnahmen ja sehr einfach. Vielleicht sind bald im Internet auch nur noch Bots. Aber das ist, glaube ich, das nächste falsche Versprechen. Gemeint ist also, dass die alte Unterscheidung von digital, analog, online, offline die gleichen Probleme einbringt wie eigentlich alle Dualismen, indem sie die Beziehungen unterschlägt, die zwischen beiden bestehen. Der Terror von Hanau und Halle ist so digital wie analog. Kurz gesagt, misogyne Gewalt ist so digital wie analog, physisch wie symbolisch. Und digitale Gewalt ist politische Gewalt. Einfach gesagt, wenn wir hier von postdigitaler Faschisierung sprechen, dann versuchen wir mit dieser umständlichen Formulierung einfach nur darauf hinzuweisen, dass Faschismuskritik nicht ohne Medienkritik auskommt, die gesellschaftlich bestimmt werden müssen. Die Beiträge in dieser Reihe setzen dafür wichtige Schwerpunkte, die ich jetzt auch gar nicht alle einholen kann, indem sie zum Beispiel globalen Extraktivismus und tech-faschistische Geschäftsmodelle konkret mit dem Bau eines Rechenzentrums in NRW verbinden, wie Sonja Lemke und Katharina Büttner. Olli Leistert erklärt genauer, wie der Datenraub von sogenannten KI-Systemen wie Large Language Models funktioniert und dessen politische Ökonomie keineswegs nur vermeintlich immaterielle Digitale, sondern Leben und Körper global ausbeutet. Markus Bösch wird sicher einen sehr bitter unterhaltsamen Vortrag über KI-Propaganda halten. Dass die historischen Faschismuskritiken ein wichtiges Archiv bilden, um die Gegenwart zu verstehen, zeigt sich auch in Rainer Mühlhoffs Debatte von KI und neuem Faschismus. Mühlhoff erinnert an die Bedeutung der IBM-Lochkarten für den Vernichtungskrieg der Nazis, wenn er schreibt, dass sich Faschismus dadurch auszeichnet, Zitat, sich moderne Technologie als Machtinstrument zur Durchsetzung antidemokratischer Destruktion anzueignen. Demnach tragen, Zitat, das futuristische, populäre Bild von KI und die Tech-Ideologen, die hinter diesem Bild stehen, die Idee einer solchen faschistischen Indienstnahme bereits in sich. Mühlhoff zufolge wohnt diesem Narrativ ein Heilsversprechen inne, das, Zitat, strukturell an die Stelle des Phantasmas vom tausendjährigen Reich der Nazis tritt. Der KI-Hype ist sowohl Mythos als auch ökonomisches Kalkül. Zunehmend auf Finanzmärkte zielend, werden in einer historisch bislang einmaligen Radikalität Ressourcen eingesetzt. Dabei sind die transhumanistischen, neokolonialen Träume der Tech-Oligarchen vom ewigen Leben und der Besiedlung weiterer Planeten immer schon verknüpft mit einer gewaltvollen Unterscheidung werten und unwerten Lebens. Sie sind zutiefst beeinflusst durch christliche Vorstellungen von Apokalypse und Erlösung, palingenetische Elemente, die ein klassisches Kernelement von faschistischer Ideologie sind. KI-Technologien kritisieren heißt also, ihren ideologisch wirksamen Mythos zu entlarven. Wir wissen, dass KI-Technologien von ihren soziotechnischen Prämissen über operative Entwicklungszusammenhänge wie Trainingsdaten bis zu ihren Einsatzgebieten nicht nur in gesellschaftliche Ungleichheiten und Gewaltverhältnisse eingebunden sind, sondern diese selbst mitproduzieren. Mühlhoff erinnert daran, dass die in den Produktionsverhältnissen von KI dominanten Ideologien inhärent selektiv und elitistisch sind und verweist, und das ist aus linker Perspektive bemerkenswert, darauf, dass eine von KI-Systemen dominierte Zukunft nur deterministisch und ohne demokratische Spielräume der Mitgestaltung entworfen werden kann. KI killt kollektiv wirksame und gestaltbare Zukünfte. In diesem Sinn ist ihr technologischer Determinismus strukturell anfällig für autoritäre Herrschaftsformen. KI wirkt wie ein Katalysator der Faschisierung. Die Faschisierung der Gesellschaft vollzieht sich auch heute als breiter gesellschaftlicher Prozess und als Symptom kapitalistischer Produktionsverhältnisse. Eine linke Kritik zeitgenössischer Faschisierung und ihrer soziotechnischen Bedingungen erfordert es gleichwohl, nicht die männlichen Genies mit ihren Herrschaftsansprüchen zur Verkörperung dunkler Mächte und personalisiertem Bösen zu stilisieren und damit ihrer Selbstheroisierung auch noch zuzuarbeiten. Vielmehr helfen die schwarzen abolistischen Theorien des Faschismus zu verstehen, dass die Verarmungspolitik in westlichen Demokratien die Verteilungskämpfe um ungleiche Zugänge zu Fürsorge und sozialer Sicherheit bis hin zu ungesicherten Überlebensmöglichkeiten nach innen wie außen, Grenzregime, imperiale Kriege und neokoloniale, globalisierte Geschäftsinteresse einen in sich auch widersprüchlichen Prozess transnationaler Faschisierung bilden, der sich entlang gewachsener Achsen der Ungleichheit entfaltet und systemische Unterscheidungen von wertem und unwertem Leben hervortreibt.